Vanessa, wenn du Menschen nur zwei Dinge für mentale Gesundheit mitgeben könntest, wirklich nur zwei, welche wären das?
Einmal am Tag 5 Minuten nur mit dir zu sein, ohne Ablenkung, ohne Handy, ohne Musik, ohne alles, einfach nur du und die Stille. Und raus in die Natur gehen.
Ist das nicht dann auch schon Stille?
Nee, das ist was anderes für mich, finde ich.
Okay, dann beschreib mal, also was ist dieses stille Ding, was du gerade beschreibst?
Dass du einfach mal nur die Zeit mit dir aushältst. Einfach mal nur du, deine Gedanken, nichts, was dich irgendwie ablenkt, keine anderen Geräusche, nichts, was du. Du siehst auch was, wenn du bei dir im Wohnzimmer sitzt, aber anders als wenn du jetzt einen Waldspaziergang machst. Ich finde, in der Bewegung fließen auch Gedanken noch mal anders. Ich mache das super gerne, wenn ich kreativ werden möchte beispielsweise. Aber einfach mal nur du sitzen, deine Gedanken, halt einfach mal die Stille mit dir selber aus. Das fällt vielen meiner Erfahrung nach sehr, sehr schwer. Mir manchmal auch. Und gerade deswegen finde ich es so wertvoll.
Wie lange sollen wir das machen?
Fangen erstmal mit 5 Minuten an.
Und bis zu welchem Grad geht es dann hoch? Also redet man irgendwann von 2 Stunden, wenn du sagst, fang
Nein.
erstmal mit 5 an?
Nein, ich würde sagen, so lange, wie du es auch brauchst. Aber ich finde, in dieser Stille mit dir selber, vielleicht auch ein bisschen manchmal die Langeweile aushalten, nicht zum Handy greifen, nichts, was irgendwie ablenken kann, kann halt auch sehr viel Positives passieren. Kommen manchmal Gedanken auf, die möchte ich eigentlich nicht haben oder Gefühle, die dann plötzlich da sind, weil die sind wir sind sehr gut da drin, die zu verdrängen und uns mit anderen Dingen abzulenken und denen quasi mal wie so eine offene Sprechstunde anzubieten. Und sich einmal hinzusetzen, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ihr könnt jetzt einmal vorbeikommen, an die Tür klopfen, ihr könnt mir einmal sagen, was ihr sagen wollt und ich höre euch auch wirklich zu. Da finde ich, kann ganz, ganz viel Wertvolles passieren.
Ist das was, was man dann einfach einbindet oder starte ich damit in den Tag, höre ich damit auf oder ist das total egal, wenn ich das mache?
Mir ist es total egal, dann, wann es dir reinpasst. Wenn du einen super hektischen Morgen hast, dann dich auch noch 5 Minuten hinzusetzen und dich dazu zu zwingen, irgendwie, während du aber eigentlich schon immer wieder auf die Uhr starrst, dann mach's abends.
Okay, cool. Also wir wollten jetzt ganz bewusst mal mit 2 Dingen einsteigen, um zu gucken, ob das den Leuten vielleicht hilft. Wir sehen ja mittlerweile, dass einfach in diesem ganzen Thema mit Social Media und Co. Menschen irgendwie so eine Aufmerksamkeitsspanne von so 15, 20 Minuten haben. Und wir gedacht haben, geben wir mal direkt so 2, 3 Nuggets am Anfang mit, um zu gucken, ob die Leute das dann besser ihren Alltag implementieren können. Vielleicht nimmst du uns mal kurz so ein bisschen mit auf die Reise. Wie sieht so dein Alltag aus?
Relativ gleich tatsächlich. Bei uns zu Hause geht der Wecker um 4. Nicht unbedingt wegen mir, sondern wegen meinem Mann. Aber wenn ich wach bin, bin ich wach. Dann ist das so meine Zeit für mich, morgens nochmal in Ruhe wach zu werden. Ich kann ganz entspannt mit dem Hund eine Runde rausgehen. Ich bin jemand, ich gehe morgens gerne zum Sport. Also abends kannst du mich da komplett vergessen. Das heißt, entweder habe ich dann eine etwas größere Runde mit dem Hund morgens oder ich gehe dann noch zum Sport. Und wenn ich dann wieder da bin, dann beginnt mein Arbeitstag, dann geht's für mich quasi an den Schreibtisch.
Erzähl mal, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Wie arbeitest du mit Klienten?
Unterschiedlich, aber doch auch gleich irgendwie. Weil jeder bringt ja auch unterschiedliche Themen mit. Ich arbeite nicht nur auf der mentalen Ebene, das heißt, da setzen wir ganz viel am Nervensystem an, an den Glaubenssätzen, an Emotionen auch, die aufgearbeitet werden wollen. Aber ich nehme auch den Körper mit rein und schaue in der Nährstoffdiagnostik, was da eventuell den Körper, ich sage immer ganz gerne, zellulär stressen könnte. Denn ich bin der Meinung, wenn der Körper, der ja sehr schlau ist und dich immer schützen möchte, merkt, du hast gar nicht so viele Ressourcen und dir fehlen einfach wichtige Nährstoffe, damit du optimal funktionieren kannst, wird er dich auch automatisch versuchen, im Verhalten einfach zurückzuschrauben. Nicht um dich zu ärgern, sondern um dich zu schützen. Macht er dich müder, nicht mehr so outgoing. Das heißt, irgendwie das Sofa klingt viel interessanter als der Abend mit deinen Freunden. Du wirst vielleicht auch ängstlicher, weil du weißt oder instinktiv weißt, ich kann gar nicht mehr so viel weiterem Stress was entgegensetzen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, eben auf beiden Ebenen zu arbeiten und nicht nur an der Psyche.
Was würdest du sagen, ist das eine Kombination aus Psychologie und Medizin oder wie nennst du das?
Für mich ist es Nährstofftherapie. Ich weiß nicht, ob man Medizin schon dazu sagen könnte, aber ja, ich nenne es ganzheitliche Psychologie.
Ganzheitliche Psychologie, okay. Nimm uns mal so kurz mit, ich weiß ja zumindest Teile davon, wie du da gelandet bist, aber vielleicht erklärst du mal ganz kurz, wie kommt man dahin, sowas Neues, also ehrlicherweise ist es ja eigentlich auch nicht neu, aber auch ganzheitliche oder gesundheitsorientierte Medizin ist ja irgendwie auch nicht neu eigentlich. Mhm. Ist ja irgendwie so vielleicht eher die Sichtweise der Gesundheit durch eine bestimmte Brille und du siehst halt die psychologische, körperliche Gesundheit durch eine etwas andere, trotzdem ganzheitliche Brille. Wie bist du da gelandet?
Ich glaube, sehr klischeehaft durch meine eigene Story. ich habe mir als Jugendliche einen meldepflichtigen Keim eingefangen und damit ging das eigentlich los. Der hat mir ziemlich viel Magen-Darm-mäßig zerschossen. Und naja, wenn du dann erstmal aus dem Urlaub nach Hause kommst, gehst zum Arzt, weil es wird halt symptomatisch nicht besser. Und ein paar Tage später kommt der Brief vom Gesundheitsamt ins Haus geflattert, wo dann eigentlich nur drin steht, der geht von alleine wieder weg. Viel Spaß beim Aussitzen. Dann nimmst du das erstmal so hin. Nur ist der Keim zwar dann irgendwann verschwunden, aber er hat halt sehr viel zurückgelassen. Und das war für mich so der Einstieg irgendwie, weil ich in Summe, es müssten so 11 Jahre ungefähr gewesen sein, mit Symptomen rumgerannt bin, die auch immer schlimmer wurden, von Unverträglichkeiten, Magen-Darm-Beschwerden, starke PMS, dann kam irgendwann Brain Fog, also dass ich mich auch nicht mehr gut konzentrieren konnte, was richtig geil war zu Abiturzeiten, wenn du so versuchst, eine Seite zu lesen und die dreimal lesen musst. Damit.
Wie alt warst du da?
Also angefangen hat es mit 15 ungefähr. Mhm. Und dann halt bis über meine Abiturzeit hinweg. Und da bin ich dann durch Zufall tatsächlich nur an eine Ärztin geraten, die auch ganzheitlich arbeitet. Die kommt aus der Schulmedizin und ist dann auch noch mit in die TCM gegangen. Die war die erste, die halt so ein bisschen über den Tellerrand geguckt hat, die dann auch mal Entzündungsparameter im Darm sich angeschaut hat. Also wir würden heute Leaky Gut sagen. Aber das war damals noch gar nicht so der Begriff. Und die erste war, die mich wirklich ernst genommen hat und die dann angefangen hat, mit mir daran zu arbeiten. Und das hat so mein Interesse für den medizinischen Teil irgendwie noch mal mehr angefacht. Und ich wollte verstehen, was in meinem Körper so los ist. Die psychische Seite, die habe ich studiert, aber alles irgendwie unterhalb des Kopfes war für mich so eine Blackbox. Und ich weiß noch, ich habe damals halt, als ich diesen Begriff Leaky Gut dann hatte, gegoogelt und ich bin auf ein YouTube-Video von dir gestoßen.
Ernsthaft? Okay. Ja. Die Geschichte kenne ich tatsächlich aber auch noch nicht.
Und dann habe ich mir das angeguckt und ich dachte, war mega gut erklärt und dann habe ich mir noch mehr von dir angeguckt und so bin ich auf Mathletics geraten. Mhm. Und dann habe ich gedacht, egal, ich will das für mich machen, ich muss das auch für mich machen. Und über die Ausbildungszeit bei Mathletics habe ich dann irgendwann gemerkt, warte mal, das ist eigentlich eine echt geile Kombination mit der Psychologie. Denn ich habe ja auch bei mir aus erster Hand gemerkt, was das mit einem auch psychisch macht, wenn der Körper halt nicht so mitmacht. Gerade der Darm halt auch. Und jetzt im Nachhinein würde ich auch definitiv sagen, da waren depressive Phasen mit dabei, auch wenn sie so nie diagnostiziert waren. Andersrum habe ich halt auch gemerkt, als wir angefangen haben, dann am Darm anzusetzen und den Körper mit zu unterstützen, Nährstoffe mit aufzufüllen, was das für einen Übertrag auf meine Psyche hatte.
Jetzt ist das ja keine Werbefolge für uns hier, sondern es geht ja per se um dich. Ja, du hast als Teilnehmerin angefangen, unterrichtest mittlerweile, du hast gestern Abend, ich habe gerade eben deine Story gesehen, du hast Fallbeispiel Live-Call gemacht bei uns gestern. Bist ja jetzt mittlerweile auch schon wie lange dabei? Vier Jahre
müssten es jetzt sein, ja.
Crazy. Und jetzt, was haben wir heute? Heute ist der 11. In 16 Tagen? Hast du gesagt, ja. 27.
Ja, in 16 Tagen, ja.
In 16 Tagen kommt dein erstes Buch raus. Ich hätte es jetzt gerne in der Hand, um es so in die Kamera zu halten. Nimm uns mal kurz mit auf die Reise. Warum hast du ein Buch geschrieben?
Primär, weil ich mir damals eins gewünscht hätte, was halt so alles miteinander vereint. Ich habe mir halt ziemlich viele Informationen, na, dann taucht man so in diese Google-Welt irgendwie ab und hat hier Infos und da Infos und alles ist auch irgendwie ein bisschen verwirrend. Und mir war wichtig, dass ich, wenn ich damals dieses eine Buch gehabt hätte, dass ich das schreibe. Und dass da eben nicht nur drin steht, ah ja, du musst dich ein bisschen mit deinen mentalen Stressoren auseinandersetzen und Glaubenssätze und dann wieder ein anderes zum Thema Nervensystem und wie das funktioniert und dann nochmal ein anderes zum Thema Nährstoffe und wie wichtig der Stoffwechsel mit dabei ist und dass es alles halt in einem Buch ist.
Das heißt, wenn du es kurz und knapp auf ein, zwei Sätze runterbrechen müsstest, für wen hast du das Buch geschrieben?
Für Frauen, die mit Erschöpfung, mit Brain Fog, mit sämtlichen Symptomen kämpfen, sich nicht wie sich selber fühlen, aber instinktiv wissen, so bin ich eigentlich nicht. Die immer wieder hören, alles super, Blutbild ist top, sie müssen einfach mal ein bisschen sich weniger stressen, mehr schlafen, denken sie dran, Obst zu essen, und aber irgendwie sich total alleine gelassen fühlen damit.
Glaubst du, das wird gut ankommen?
Ich hoffe, dass es gut ankommt.
Ich glaube, es ist ein Problem, dass einfach diese Probleme so oft abgetan werden, als hätten sie keine Relevanz, als würde man total übertreiben. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, spiegelt ja auch so ein bisschen den Titel des Buchs wieder. Wie bist du darauf gekommen? Nebel im Kopf, Blei in den Knochen.
Ich habe überlegt, wie ich mich damals gefühlt habe und habe versucht, das so runterzubrechen. Ich habe halt wirklich das Gefühl gehabt, ich habe Nebel im Kopf oder so Watte im Kopf und ich kann super anstrengen, klare Gedanken zu fassen, und alles hat sich irgendwie so schwer angefühlt. Daher auch das Blei in den Knochen, also nicht nur mental hat sich's schwer angefühlt, auch körperlich. Ich war ständig müde. Wenn ich geschlafen habe, hatte ich aber das Gefühl, dass es auch nicht wirklich geholfen hat. Habe zwar geschlafen, aber wirklich wach bin ich auch nicht aufgewacht dann. Und so kam es dann nachher zum Titel.
Das heißt, es geht per se um das Thema Erschöpfung, korrekt?
Ja.
Was würdest du jetzt sagen, sind so ganz typische Signale, die wir im Alltag eigentlich zwar irgendwie wahrnehmen, aber oft abtun und tatsächlich auch übergehen, die aber für dieses Thema Erschöpfung sprechen?
Eins habe ich gerade schon erwähnt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann so viel schlafen, wie ich will, aber irgendwie bringt es nichts und alles kostet mich nochmal mehr Aufwand, als es sollte. Wenn mir Motivation und auch Freude irgendwann flöten gehen, also selbst wenn Dinge, die mir früher vielleicht mal Spaß gemacht haben, mir anfangen, keinen Spaß mehr zu machen oder das auch nur so eine weitere Pflicht wird, die ich auch noch machen muss. Auch immer ganz schön etwas, was ich meinen Klientinnen mitgebe. Überleg mal, wo sagst du im Alltag, ich muss noch mal eben. Ich muss, ich muss, ich muss. Oder ich möchte.
Ich muss noch mal zur Post, ja. Also zur Post möchte ich tatsächlich nicht, aber ja.
Ich muss noch mal, ich muss noch spazieren gehen. Ich muss noch, auch gerade wenn wir Richtung Selbstfürsorge, also, ne, spazieren gehen oder mir einfach mal Zeit für mich nehmen. Es ist immer, ich muss das nochmal machen.
Ach so, du meinst im Sinne von, okay, auch, verstehe. Auch. Also nicht im Sinne von, ich muss noch den Müll rausbringen, sondern ich muss nochmal Sport machen irgendwann. Das meinst du in dem Sinne, oder?
Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine Waage. Mhm. Es gibt Dinge, die müssen wir einfach machen. Da kommen wir nicht drum herum.
Wie zum Beispiel?
Müll rausbringen.
Okay. Ja, theoretisch müssen wir das auch nicht. Also,
du kannst auch auf einer Müllhalde leben, korrekt, wenn du das möchtest.
Ist ja eine bewusste Entscheidung, geht ja auch theoretisch. Ne?
Ja, aber so ein paar Dinge, die müssen wir einfach machen. Oder zumindest, wenn wir sie nicht machen, haben sie definitiv Konsequenzen. Mhm. Und es gibt Dinge, die möchten wir machen.
Aber ich könnte ja auch immer einen Beauftragten, den Müll rauszubringen.
Könntest du auch.
Ja, wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber dann wird er trotzdem rausgebracht, ne?
Aber mir geht es um das Verhältnis, weil wenn ich immer muss habe, aber wenig, was ich möchte, dann kippt diese Balance irgendwann.
Und möchte ist so sind es die gleichen Dinge, nur anders geframed? Oder sind das dann Dinge wie Hobby und Dinge, die mir per se Spaß machen?
Ja.
Okay, also es geht darum, Dinge im Alltag zu machen, die ich irgendwo machen sollte, weil die Konsequenzen sonst immens sind, wie das Haus zumüllt und ich irgendwann in einer Müllhalde lebe. Und Dinge, die ich machen möchte. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir viel zu viele Dinge tun, die uns gesellschaftlich aufgelegt werden oder ich mir das selber auferlege. Oder verstehe ich es falsch?
Ich finde, der Druck dahinter, oder es wird ganz häufig so dieses, ah, du musst so und so viel Sport in der Woche machen, du musst das machen, du musst auch, oder du solltest, ist auch immer so schön, na, du solltest das und das machen. Und dann habe ich das Gefühl, ich mache was falsch, wenn ich das nicht mache oder wenn ich das vielleicht nicht schaffe. Und dann packe ich es eher mit auf diesen Muss-Stapel. Da ist so ein Zwang, so ein Druck hinter irgendwie, der vielleicht erstmal ein bisschen mehr motivieren kann. So eine Deadline, so eine, das muss ich auch bis dahin abgeben. Aber dann habe ich halt nur noch mehr Pflichten. Und alles, was ich muss, ist so schwer irgendwie. Das ist so, boah, nee, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Oder ich möchte was machen. Ich möchte etwas für mich tun. Ich möchte mir Zeit für mich nehmen, wenn wir jetzt bei den 5 Minuten bleiben. Habe ich auch ganz viele Klientinnen mir gegenüber sitzen, die sagen, ja, ich muss mir dann noch eben Zeit für mich nehmen. Dann musst du gar nicht. Möchtest du's? Ja, okay, dann sag doch auch, du möchtest das nicht, du musst das. Ich zwing dich nicht dazu. Aber es hat eine ganz andere Gewichtung, ob ich sage, ich muss das noch oder ich möchte das.
Und was hat das jetzt mit Erschöpfung zu tun?
Dass wir sehr viele Sachen auf diesen Muss-Stapel packen. Und ich finde, das zieht Kraft. Das zieht sehr viel Energie, weil es halt immer so dieses, das ist noch eine Aufgabe, noch eine Pflicht, noch ein To-Do. Ich bin auch kein Fan von To-Do-Listen per se. aber dazu vielleicht später noch was. Und wenn ich in diese Disbalance zwischen Muss und Möchten gerate, dann habe ich sehr viel, was mir Energie zieht. Eine andere Analogie, die habe ich einer Kollegin oder einer ehemaligen Kollegin geklaut. Die hatte mal einen Vortrag gehalten in der Klinik. Und sie sagte, wir haben alle 3 unterschiedliche Arten von Zeit. Wir haben Arbeitszeit, Freizeit und Müllzeit. Arbeitszeit ist in der Regel relativ klar definiert, obwohl ich bei Eltern auch die ganze Pflege- und Erziehungsarbeit auch mit in diesen Arbeitszeitbereich schieben würde. Weil das ist alles das, wo du Energie in etwas oder jemanden gibst, deine Aufmerksamkeit, etwas von dir halt einfach abgibst. Freizeit ist genau das Gegenteil. Da tanke ich auf, dann nehme ich mir Energie. Und Müllzeit ist so auf Insta scrollen. Brauchen wir alles 3? Nur was passiert, wenn wir sehr viel Stress haben, wenn wir sehr viel von dieser Arbeitszeit haben? Das Erste, was rausfliegt, ist die Freizeit. Und dann habe ich irgendwann so eine negative Energiebilanz, wenn man so möchte. Ich gebe ganz viel ab und ich habe so eine halbe Stunde, Stunde abends auf dem Sofa, wo ich scrolle und nebenbei läuft vielleicht noch Netflix und irgendwie achte ich auf beides nicht so richtig. Das gibt mir nichts, da habe ich ja, also im besten Fall ist es so ein bisschen plus minus null. Wo tanke ich denn dann mal auf?
Gar nicht wahrscheinlich?
Gar nicht wahrscheinlich. Und das ist so dieser Bereich mit dem Möchten.
Okay, ich glaube, das macht es ein bisschen klarer. Das ist ja jetzt die psychische Ebene theoretisch. Wie wäre denn die biologische, wenn es um das Thema Erschöpfung geht?
Da schaue ich mir sehr gerne die Nährstoffebene mit an. Auch hier nochmal eine Analogie, die ich auch gerne nutze. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Timo, baust du mir eine 3-stöckige Villa? Am besten mit Pool.
Ja, ich kann keine Häuser bauen, aber theoretisch, wenn ich es könnte, dann ja,
klar. Würdest du es machen, alles klar. Ich gebe dir auch das Material, kein Problem. Aber ich gebe dir nur Material, das für eine Holzhütte reicht. Wird schwierig, meine Villa zu bauen.
Theoretisch.
Wärst du jetzt handwerklich begabt im Häuserbauen, wird es vielleicht auch eine schöne Holzhütte.
Klar.
Aber halt nicht meine Villa. Und ähnlich funktioniert es für mich jetzt bildlich gesprochen halt auch im Stoffwechsel. Wenn der Körper merkt, ich habe nicht genügend Ressourcen, also ich finde Eisenstoffwechsel, Thema Ferritin ist immer so ein ganz plakatives Beispiel, dann wird er anfangen, jede Münze zweimal umzudrehen und zu überlegen, wo lohnt es sich jetzt, diesen Baustoff zu investieren? In etwas, was überlebenswichtig ist oder etwas, was Luxus ist, in Anführungsstrichen? Und dein Körper wird immer Überleben wählen, weil das immer Priorität 1 ist. Können wir jetzt von Haare und Nägel sprechen, aber auch Hormone bis zu einem gewissen Teil. Wenn der Eisenstoffwechsel oder wenn Ferritin sehr niedrig ist, kann die Schilddrüse drunter leiden. Das wiederum kann dann, wenn es in eine Unterfunktion rutscht, auch wieder mit psychischen Symptomen zusammenhängen, die eher so in die depressive Schiene geschoben werden. Wenn ich mir dann aber nur die Psyche angucke, dann übersehe ich ja einen ganz, ganz wichtigen Baustein. Und deswegen schaue ich mir gerne beides zusammen an.
Aber würdest du sagen, dann ist die biologische Ebene wirklich Nährstoffe oder dann ist die biologische Ebene der persönlich-individuelle Status quo? Weil nehmen wir jetzt an, ich bin gut aufgestellt, dann helfen mir Nährstoffe ja nicht, noch besser aufgestellt zu sein, oder?
Nein, wenn du gut aufgestellt bist, dann nicht. Also ja, in dem Sinne ist es der persönliche, individuelle Status quo. Ich erlebe ganz häufig in meinem Alltag, dass aber viele Frauen einfach unterversorgt sind mit wichtigen Nährstoffen. Und da fände ich es halt dann einfach fatal, wenn wir da nicht hingucken und nur an der mentalen Ebene ansetzen, aber vielleicht einfach die Grundlage gar nicht da ist, dass sie halt auch gut auf der mentalen Ebene arbeiten können.
Safe. Ich glaube, das Thema ist, und das ist, glaube ich, draußen bei Social Media und Co. auch oft echt total fehlinterpretiert oder auch falsch verstanden, dass wir de facto einfach gerade, ich meine, du arbeitest per se mit jungen Frauen zusammen, korrekt?
Ja.
Dass wir natürlich in dieser Kohorte am Ende einen deutlich erhöhten Anteil von Eisenmangel zum Beispiel haben. Sich das aber in den Ferritinspiegeln der Referenzbereiche nicht niederschlägt und am Ende die Hausärzte alle sagen, es ist alles gut. Die Werte sehen gut aus, das ist halt kein Problem. Und deswegen, ich glaube schon, dass, weil wir können jetzt ja nicht sagen per se, und das sagen aber ja einige, dass wenn ich mehr Nährstoffe irgendwo reinkippe, funktioniert das System auch besser. Das funktioniert ja nur, wenn ich auch einen Mangel habe. Ne? Ja. Weil ich kann halt ja nicht einen leeren Tank auffüllen. Da passen halt auch nur eine bestimmte Anzahl an Liter rein. Am Ende des Tages.
Ja, wenn ich versuche, noch mehr reinzukippen, ist auch nicht gut.
Ja, genau, das meine ich. Ne? Das ist so, es gibt, ne, wo du gerade eben die ganze Zeit von Analogien gesprochen hast, es gibt so eine, weiß nicht mehr, von wem sie kommt, von irgendeinem Biologen, der sagt, wenn du halt deinen ganzen Garten mit Dünger düngst, das ergibt zwar keinen Sinn, mit Dünger düngst, aber ja, du behandelst den Garten mit Dünger, dann wird auch das Unkraut mehr wachsen. So, und ja, nicht nur die schönen Pflanzen am Ende des Tages. So, und deswegen, ich glaube schon, man muss das von Mikronährstoff zu Mikronährstoff differenziert betrachten. Gibt ja ein paar Daten, die zeigen, dass B12 und so wieder ein potenzielles Problem mit Krebswachstum und so mit sich bringen kann oder Tumorwachstum. Am Ende des Tages haben wir aber natürlich viele, viele Menschen, bei denen gar nicht richtig hingeguckt wird, die einfach einen Mangel haben, die sich speziell ernähren, gar nicht auf die Ernährung achten. Ich meine, der Otto-Normalverbraucher nimmt irgendwie 130 Gramm Gemüse am Tag zu sich. Das ist halt eine Paprika.
Maximal.
Das ist so, ja, genau, das ist tragisch, so, ja. Und theoretisch gesehen wäre ja Nährstofftherapie, würde ich behaupten, gar nicht notwendig, wenn die meisten Menschen sich richtig gut ernähren würden. Ob das jetzt dazu beitragen würde, dass die Werte alle deutlich besser wären und dadurch alle Probleme beseitigt wären? Wahrscheinlich nicht. Aber ich denke schon, dass das Ursprungsproblem kleiner werden würde. Mhm. Weil so ein Eisenmangel ist ja, also zwischen uns und zwischen allen, die jetzt zuhören, ist ja schon tragisch langweilig. Also ist ja schon wirklich langweilig, weil du machst ja echt eigentlich immer nur das Gleiche. Also du füllst ja eigentlich immer nur Eisen auf. Ist ja keine Herausforderung. Also Eisen hochzukriegen, weißt du, was ich meine?
Nee, aber trotzdem ist es halt, wenn ich jetzt so mal auf die letzten, so gedanklich die letzten Blutbilder, die ich gesehen habe, durchgehe, unter den Top 3 der Nährstoffmängel, die ich sehe. Und damit ist es halt auch weiterhin wichtig.
Ja, safe, safe. Da, ich glaube aber, du hast halt so eine spezifische Bubble. an Menschen, so wie ich ja, auch. Klar. Das ist so, ich habe mal gesagt, so 11 von 10 Leuten haben Energiemangel. Ja, wenn man mal genau zuhört, geht das natürlich nicht, weil können ja nicht mehr Menschen Energiemangel haben, als die, die man sieht überhaupt. Aber theoretisch war das ja bewusst so gewählt. Und das natürlich, von dir fühlen sich Leute angezogen und von dem, was du sagst, fühlen sich Menschen angezogen. Und das ist natürlich eine spezifische Gruppe Mensch, die bei dir sitzt und eine spezifische Gruppe Mensch, die bei mir sitzt. Und davon haben halt 9 von 10 Frauen einen Eisenmangel. Weil die Leute, die halt keinen Eisenmangel haben, die fühlen sich halt nicht davon angesprochen, dass man diese Symptome aufzählt, die du gerade eben aufgezählt hast. Zum Beispiel, ne? Das ist ja jetzt nur ein Beispiel für einen Nährstoff am Ende. Können wir jetzt Folsäure, B12 und so genau das Gleiche nennen. Aber Eisen ist halt das Präzedenzbeispiel, wenn man es so nehmen möchte.
Ja.
Und es ist tatsächlich super einfach in den Griff zu kriegen. Jetzt haben wir Eisen. Was haben wir noch für Nährstoffe? Was guckst du dir da noch an?
B-Vitamine, B12, B9, B6 auch. Vor allen Dingen, wenn ein Zyklus irgendwie so mit drin ist wegen Progesteron. Mhm. Vitamin D auch auf jeden Fall. Sehe ich auch eigentlich bei den meisten ist immer zu wenig.
Das so, du hast gerade so ein, du hast, es gibt so 2, 3 Wörterkombinationen. Weißt du, welche auf welche hinaus will?
Ich glaube ja.
Auf welche?
Bei den meisten ist, was habe ich denn gesagt?
Du hast gesagt, meisten immer.
Bei den meisten.
So, wenn Laura sagt, ja, meistens immer. Ja, was denn jetzt? Ja, meistens oder immer? Immer. Das ist so wie selten nie. Ja, was denn jetzt? Selten oder nie? Ne? Meistens immer, also entweder immer oder meistens.
In meiner Zielgruppe über zufällig oft.
Okay, über zufällig oft. Okay, okay, also häufig einfach, ja? Verstehe.
Ja. Was gucke ich mir sonst noch an? Eisen, B-Vitamine, Vitamin D, Omega-3 gucke ich mir auch ganz gerne mit an. Also den Index. Ja, und gut, das sind keine Nährstoffe, aber die Schilddrüsenwerte gucke ich mir auch immer mit an.
Du hast ja auch im Buch hinten so eine Blutwerteliste, wo du quasi Referenzbereiche und auf der anderen Seite die funktionellen Bereiche aufgegliedert hast. Das ist ja was man sich auf jeden Fall angucken kann. Wenn man, und ich glaube, das ist ja auch so dieses Bubble-Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Wenn jetzt jemand zuhört, der oder die denkt, ja, vielleicht ist das für mich ein Thema, mich damit mal zu beschäftigen, mit der psychischen, aber auch mit der biologisch-gesundheitlich-medizinischen Ebene, wie man es nennen möchte. Was sind so die typischen Symptome? Watte im Kopf hatten wir schon. Erschöpfung, das kann ja irgendwie alles sein, von Schlafmangel bis hin zu wirklicher körperlicher Erschöpfung. Was ist da noch so auf dieser Latte?
Dass du das Gefühl hast, du bist ständig müde, also jetzt nicht unbedingt Erschöpfung im Sinne von, ich habe Schlafmangel und auch wenn ich halt genug schlafe, aber ich bin halt immer müde. Innere Unruhe kann auch ein Anzeichen davon sein. Also, dass ich das Gefühl habe, ich bin zwar eigentlich müde, aber trotzdem irgendwie auch angespannt, so ein bisschen wie unter Strom. Für mich dann auch immer noch mal ein Zeichen, mit aufs Nervensystem und mit auf Stress zu gucken, weil diese innere Unruhe ist ja eine Aktivierung des Systems, also so ein bisschen Vorbereitung auf Fight or Flight quasi. Das ist so die Kombination, die ich ganz oft sehe bei Frauen, dann auch Zyklusbeschwerden, PMS, also jetzt nicht unbedingt, dass der Zyklus unglaublich kurz ist oder unglaublich lang, das kann auch vorkommen, aber halt auch einfach schon starke Schmerzen oder Stimmungsschwankungen, so in dieser typischen PMS-Zeit, eine Woche, anderthalb vor Periodenbeginn oder wenn halt dort dann auch Ängstlichkeit und Schlafprobleme zunehmen in der Zeit, da würde ich auch immer empfehlen, mal ja so eine Art Zyklustagebuch quasi zu führen und einfach mal zu schauen, erkenne ich Muster für mich da drin.
Messt ihr so Hormone und sowas, messt ihr das auch, gerade wenn es um Zyklus geht?
Nicht im ersten Schritt tatsächlich. Also ich gucke mir immer lieber erstmal die Umgebung der Hormone an. Weil wenn ich jetzt nur Hormone messe, ohne aber Nährstoffe zu messen beispielsweise, dann weiß ich vielleicht, dass eine Dysbalance vorliegt, aber ich weiß ja gar nicht, wieso. Oder ich habe keinen Anhaltspunkt, wieso.
Es müssten ja auch nicht nur die Nährstoffe sein, ne?
Müssten nicht nur die Nährstoffe sein, nein. Aber bei meinen Klienten jetzt, die sind zumindest schulmedizinisch durchgecheckt und als okay durchgewunken worden. So.
Was würdest du sagen, welche Rolle spielt bei dir die Ernährung? Weil gerade so die Kombination, der Titel, und das war das Erste, was ich gedacht habe, hätte ich den Titel gelesen, ohne zu wissen, dass das Buch von dir ist, hätte ich gedacht, dass es ein Buch über Red S.
Ah, okay.
Ja. Weil Nebel im Kopf, also die psychologische Komponente und Blei in den Knochen, Gut, das würde jetzt eher so ein bisschen bedeuten, wie der Knochen ist ultra stabil. Das wäre ja gegen Red S irgendwo so. Aber all das, worüber wir reden, Erschöpfung, das ganze Zyklusthema, Darmthema, wir haben jetzt nicht über Knochen geredet, aber das kommt mir jetzt gerade, weil das eben im Titel drin war, könnte ja auch einfach mit einem relativen Energiedefizit zusammenhängen. Ist das was du dir auch anguckst? Also guckst du dir Kalorien oder sowas an bei den Leuten?
Auf jeden Fall. Also ich kann dir 1000 Pillen mit Nährstoffen verschreiben. Wenn du jeden Tag nur Nutella, Toast und Tiefkühlpizza isst, hilft es halt auch nicht. Oder wenn du halt viel zu wenig isst. Ne? Also Ernährung ist für mich immer noch mal die Basis, auch wenn man sich das wie so eine Pyramide vorstellt. Ne? Ernährung ist auf jeden Fall mit der Pfeiler und das schauen wir uns auch an. Vor allen Dingen eben gerade wenn es um Thema Nährstoffmängel geht oder auch Red S haben wir. Ich habe wenig Sportlerinnen. So. Wenn ich wir sage zwischendurch, ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass ich wir sage, weil ich mache es gar nicht mehr ganz alleine. Deswegen wechsle ich zwischen ich und wir. Aber meine Kollegin Julia, die macht vor allen Dingen ganz viel dann auch mit der Ernährung, weil das so ihr Spezialgebiet ist. Und das machen wir immer parallel auch zur Nährstoffdiagnostik, dass wir einmal anschauen, okay, wie sieht denn eigentlich so deine typische Woche ernährungstechnisch aus? Isst du genug? Und wenn ja, was isst du? Proteine auch sehr wichtig, ne, dass genügend Proteine mit dabei sind. Wenn ich Klientinnen habe, bei denen vielleicht auch so das Thema Insulinresistenz eine Rolle spielt, da müssen wir auf jeden Fall auch mit der Ernährung dann dran.
Was für eine Rolle spielt so das Thema so sozialer Druck, wenn es ums Thema Erschöpfung geht?
Eine ganz große, finde ich. Weil ja in unserer Leistungsgesellschaft ist ja eigentlich immer nur höher, schneller, weiter. Und am besten machst du 5 Dinge gleichzeitig und alle ohne dabei irgendwie zu schwitzen. Und auch Social Media finde ich da sehr kritisch, weil ganz oft wird ja dann immer nur das Highlight dargestellt. Und da sieht es halt immer so einfach und leicht aus. Und alle machen immer Vollzeitjob und Kinder und laufen noch einen Marathon nebenbei und alles ist immer so, oh, ja, das fliegt denen so von der Hand. Und ich sitze dann da, sehe das und gucke mich um und denke, okay, ne, Müll seit 3 Tagen nicht rausgebracht. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist mit meinen Terminen. Alles irgendwie überfordert mich. Bin ich die Einzige, der es so geht?
Ja, du hast doch genug Zeit, wenn du um 4 aufstehst, oder?
Ich jetzt, ich habe auch keine Kinder.
Ja. Du hast auf jeden Fall genug Zeit, wenn du um 4 Uhr aufstehst tatsächlich. Also den Müll solltest du rausbringen. Das
schaue ich, aber das macht auch oft mein Mann tatsächlich.
Na, okay. Also so wie die typischen Instagram-Videos wahrscheinlich so. Ja. Aber glaubst du jemand, weil ich finde, das ist schon, also ich glaube, dieses Thema Erschöpfung und Energiemangel ist so das Problem unserer Zeit irgendwo. Da hat ja vor 10 Jahren keiner drüber geredet. Also zumindest nicht öffentlich. Viele haben irgendwie darüber geredet. Vor oder hinter vorgehaltener Hand. Ich glaube aber, das ist echt schwierig nachzuvollziehen für jemanden, der das nicht hat. Verstehst du, was ich sagen will? Also versucht das mal jemandem zu erklären, der das nicht kennt, der nicht weiß, wie sich das anfühlt. Weil, sorry, aber was zum Henker ist denn Watte im Kopf? Also, wie fühlt sich denn Watte im Kopf an? Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das ist so, ja, jeder, der irgendwie mit Brain Fog zu tun hat, sagt so, safe. Genauso fühlt
sich das an.
Genauso
ist es so, als wenn ich irgendwie durch Nebel warte, um versuche, einen Gedanken festzuhalten. Aber ich kriege ihn doch nicht immer.
Ja, und ich glaube, derjenige, der das nicht hat, der sitzt da und denkt so, ja, schlaf halt einfach mal eine Stunde länger.
Ja.
Also, wo ist das Thema? Also, ich verstehe dein Problem gerade gar nicht.
Aber ich finde, es spielen halt auch so viele Faktoren da eine Rolle. Ne? Körperlich haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich bin auch total bei dir, ne, wenn du sagst, okay, Thema Ernährung, die meisten ernähren sich halt auch einfach nicht gut. Muss man sich mal die nationale Verzehrstudie angucken. Ne? Ich glaube, unter den Top 3 habe ich vergessen, aber die Top 2 waren auf jeden Fall bei den Frauen Brotwaren und Süßigkeiten.
Ja.
Und das dritte vergesse ich immer. Aber
es ist auf jeden Fall nichts Gutes auch.
Ne? Nichts Gutes.
Also bei den Männern ist, glaube ich, am Platz 2 Fleisch und Wurstwaren tatsächlich.
Brot war, glaube ich, auch auf
Platz 1. Und ich glaube auch irgendwie Getränke oder sowas. Aber red weiter, ich suche das mal kurz aus.
Ja, google das mal. So, und müssen wir auch nicht drüber reden, die meisten bewegen sich auch viel zu wenig. So, da haben wir schon mal schon mal einen ganz großen Batzen. Dann kommt halt dieses, wir sind always on, immer erreichbar, ständig am Handy, immer irgendwie ein Bildschirm im Gesicht. Das stresst halt auch zusätzlich. Es ist halt auch bei vielen nicht mehr so, die gehen morgens ins Büro und machen dann die Tür zu und dann haben sie wirklich Feierabend. Nee, ich sehe das auch bei meinem eigenen Mann. Der sitzt manchmal auch abends noch um 21 Uhr auf dem Sofa und liest sich die E-Mails durch, wo ich ihm auch immer sage, lass den Scheiß. Ob du die jetzt heute Abend um 21 Uhr liest oder morgen um 8, ist doch völlig egal.
Warum denn um 8, wenn er um 4 aufsteht?
Weil er vorher noch zum Sport geht.
Ah, okay, verstehe. Also vielleicht ganz kurz, um da reinzugrätschen, bei Frauen sind die Top 3 der primären Energiequellen Brot auf Platz 1, Platz 2 ist Milch und Käse und Platz 3 sind Süßwaren.
Okay.
Und bei Männern ist Platz 1 Brot und Platz 2 Milch und Käse, so wie bei Frauen auch. Und Platz 3 ist nicht Süßwaren, sondern Fleisch und Wurst.
Ja, okay.
Ist schon, also als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich schon gedacht, Brot ist auf Platz 1? Das ist schon ehrlicherweise absurd. Aber gut, anderes Thema.
Ja, und das halt alles in so einen großen Topf geworfen. Dann kommen halt noch persönliche Belastungsfaktoren mit dazu. Da sind wir ganz schnell dann beim Thema Glaubenssätze. Und weil ich es jetzt auch mit Teil meiner Abschlussarbeit in der systemischen Beratung war, auch so transgenerationale Faktoren, also wie so unausgesprochene Aufträge, die sich irgendwie durch die Generationen hindurchziehen. Und gerade bei Frauen ist es ja ganz häufig dieses, sei stark, mach alles alleine, mach eigenständig, verlass dich auf niemanden. Das setzt mich ja, auch wenn ich das vielleicht so nie explizit gehört habe, unter Druck, weil ich ja immer versuche, dem auch gerecht zu werden und versuche immer alles dann alleine zu machen und eigenständig zu sein und unabhängig auch zu sein. Aber gleichzeitig bin ich dann vielleicht auch noch Mama und muss dann meinen Vollzeitjob mit meinen Kindern irgendwie balancieren. Und eigentlich muss ich ja auch noch mich um mich kümmern. Und ne, also ich muss dann irgendwie noch, ja, eigentlich noch zum Sport und eigentlich muss ich ja auch 8 Stunden schlafen. Und wann soll ich das denn alles noch machen?
Was passiert denn, wenn man das dann nicht macht?
Wie meinst du es?
Also ich muss ja noch A, B und C. Und was, wenn ich jetzt A, B und C nicht mache? Weil ich muss das ja eigentlich noch machen. Was passiert, wenn ich das dann nicht mache?
Ich greife noch mal ein anderes Bild auf. Das habe ich letztens gesehen. Es war in einem Video. Ich habe es gesehen und gehört. Das fand ich eigentlich schön. Wenn du dir eine Herdplatte vorstellst mit den 4
Ceranfeldern.
So, ich kann halt, wenn ich alle voll hochdrehe, dann fackelt mir das Haus ab. So. Und wenn das eine Feld ist Arbeit, das andere ist Familie, das andere ist Freizeit und dann ist da vielleicht noch was anderes. Was
die
für
Müllzeit
dich halt,
oder was hast du gesagt eben?
Bitte, ja, oder was halt für dich noch relevant ist. Ne? Also
Sport,
wenn man sich das halt so,
Hobbys,
ja, beispielsweise.
Ja.
Ne? Wenn ich versuche halt alles komplett hochzudrehen, dann wird es ganz schön warm in der Küche.
Mhm.
Und es gibt halt Phasen im Leben, da geht das nicht. Da kann ich mich nur auf einen konzentrieren und andere müssen dafür halt ein bisschen weiter zurückgehen.
Mhm.
Aber ich glaube, wir haben immer auch die Erwartung an uns selber, dass wir alle immer auf 100% fahren müssen.
Aber ist das dann was, wenn ich diese Dinge nicht mache, die ich machen muss, oder ich komme nicht dazu, kommt dann wieder verstärkend dieses Muster im Kopf auf, ich bin eigentlich doch nicht gut genug, ich kriege das eigentlich alles gar nicht hin?
Oft, ja. Meiner Erfahrung nach. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die dann einfach sagen, ja gut, dann ist es halt so. Ich fühle mich dann schlecht dafür, dass ich es nicht geschafft habe. Und im besten Fall dann auch noch, aber alle anderen schaffen es ja. Also stimmt ja was mit mir nicht.
Naja, genau, das meine ich. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben jemanden mit dieser Erschöpfung.
Mhm.
Ich nenne es jetzt bewusst nicht Müdigkeit, sondern wirklich chronische Erschöpfung. Die Leute schlafen gut, die Leute ernähren sich vielleicht auch gut. Was wäre denn jetzt was, womit ich dieses Muster durchbrechen kann?
Also Schlaf ist gut und Ernährung ist gut.
Wären jetzt ja 2 Dinge, die du jetzt wahrscheinlich per se gesagt hättest, aufgrund dessen, was wir gerade eben schon gesagt haben. Ja, Schlaf gut und erstmal Ernährung gut. Aber wenn ich schnell einen positiven Benefit erzeugen will, ich kann ja jetzt nicht sagen, ernähr dich gut und in 3 Tagen fühlst du dich deutlich besser. So, das wird wahrscheinlich ja nicht passieren.
Ja.
Gibt es irgendwelche Quick Fixes, irgendwas, was ich schnell machen kann, damit die Leute eine Verbesserung spüren? So, und ich rede jetzt nicht von so fancy Sachen wie Schilddrüsenhormone geben oder so, sondern was sind Quick Fixes, die vielleicht mich auch an so einen Quick Win bringen, damit ich zügig ein Ergebnis bekomme.
Vorausgesetzt, ich kenne die Blutwerte jetzt nicht und wir lassen auch das Ganze.
Wir lassen das jetzt mal außen vor.
Würde ich dich erstmal bitten, mir ganz ehrlich zu sagen, wie sieht so dein Alltag aus, deine Woche, wann stehst du auf, wann gehst du schlafen, was passiert dazwischen, wie fühlst du dich, wenn du Dinge nicht schaffst, was wir auf der Ebene anfangen anzusetzen, weil da ist halt ganz, ganz viel Druck auch, wann hast du Zeit für dich, wann hast du Freizeit und nicht nur Müllzeit. Ich möchte nicht, dass du abends eine halbe Stunde da sitzt und dann scrollst, sondern halt, wann hast du mal Zeit für dich? Und wenn du mir das nicht sagen kannst oder wenn auf die Frage, was macht dir denn Spaß? Nur ein gute Frage kommt, dann würde ich da ansetzen.
Und das würde bedeuten, was würdest du dann machen?
Ich würde dir zum Beispiel raten, setz dich jetzt mal 5 Minuten einfach nur mit dir hin. Ohne Handy, ohne Fernseher, ohne irgendwas anderes. Kannst dich meinetwegen auch flach auf den Boden legen. Das ist immer eine meiner Lieblingsübungen. Gerade wenn es so um Nervensystemregulation geht. Einfach mal flach hinlegen. Und beobachte mal, was passiert. Wie lange du vielleicht auch brauchst. Schaffst du es in diesen 5 Minuten irgendwie ruhiger zu werden? Oder hast du das Gefühl, du fährst nur noch mehr hoch? Und was geht dir dabei durch den Kopf? Und das sind dann Dinge, die ich dann besprechen würde, wo wir dann nochmal ansetzen können. Auch wenn es um dieses, was macht dir denn Spaß geht. Auch da wieder meine Erfahrung in meiner Bubble. Viele wissen es einfach gar nicht mehr. Aber was hat dir denn vielleicht früher Spaß gemacht als Kind? Was hast du da gerne gemacht? Und dann kommt häufig sowas wie, ja, früher war ich total gerne kreativ. Ich habe gemalt, gebastelt oder was auch immer. Okay, können wir davon was reaktivieren? Weil ich glaube, diese Kreativität, die ist ja nicht verloren gegangen. Die ist einfach nur irgendwo so ganz nach da hinten geschoben worden und ist verstaubt dahin.
Oh, ich habe früher auch viel gemalt. Tatsächlich.
Ich auch. Und ich mache es auch viel zu wenig. Und immer, wenn ich es mache, merke ich, ich komme so richtig runter und es macht mir total viel Spaß.
Bist du ein Fan von Morgenroutinen? Weil du hast ja selber eine um 4 Uhr gefühlt, so ein bisschen zumindest. Ist das was, was du Leuten verschreiben würdest?
Keine feste Routine. Ich glaube schon, dass es, ich glaube, jeder hat irgendwo eine Art Morgenroutine, weil du einen gewissen Ablauf hast, wie du morgens.
Aber wenn die jetzt ist, ich verschlafe jeden Morgen eine halbe Stunde, knall mir dann irgendwie schnell einen Kaffee rein und.
Das ist auch eine Routine.
Ja, klar, absolut. Dinge, die man immer wieder gleich wieder oder ähnlich wiederholt, klar. Ich drücke 16 Mal auf Snooze irgendwie, also tue ich jetzt nicht, ne, aber ich habe gar keinen Wecker außer meinen Whoop, der vibriert morgens. Der Wecker ist unsere Tochter mittlerweile, ja. Also die ist auch jeden Tag von anders, also da kriegst du keine Routine rein, ja. Aber gibt es irgendwie so typische Dinge, die du Leuten ganz praktisch mitgeben würdest, die man morgens machen sollte oder die man morgens auch nicht machen sollte?
Nicht sofort aufs Handy gucken nach dem Aufstehen.
Was heißt nicht sofort?
Also Bettdecke weg, Handy nehmen.
Ja, aber wann ist dann okay?
Nach einer halben Stunde, würde ich sagen. Die erste halbe Stunde gehört dir.
Und da mache ich dann was?
Machst du dich fertig, kannst in Ruhe erstmal einen Schluck trinken, erstmal Wasser, bevor du einen Kaffee trinkst. Ich trinke auch gern Kaffee, aber ein bisschen Wasser am Morgen schadet auch nicht.
Ich träume manchmal schon von dem Kaffee am Morgen.
Ich trinke auch sehr, sehr gerne Kaffee, aber ich trinke auch immer vorher ein Glas Wasser, weil ich morgens mich immer fühle wie so eine Dörrpflaume, wenn ich aufstehe. Da hilft der Kaffee auch nicht unbedingt. Und kommt so ein bisschen drauf an, wie du dann, na, ich glaube, euer Morgen sieht jetzt auch mittlerweile ganz anders aus mit Kind. Ich habe halt einen Hund. Das ist so, für mich heißt das dann, okay, ich stehe auf, zieh mich an, trink was, trink meinen Kaffee, schnapp mir den Hund, geh raus.
Aber wolltest du das jetzt vergleichen, Kind und Hund gerade? Ich sage dir, es ist nicht vergleichbar.
Nein, das ist auch überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Deswegen sage ich ja, es kommt immer so ein bisschen drauf anders an. Und das.
Also wir haben 2 Katzen vorher schon gehabt, das ist jetzt kein Hund. Aber das ist so Katze, Hund,
Kind.
Hinterm Bücherregal dahin, irgendwo Kind.
Nein, ich will das überhaupt nicht vergleichen. Aber deswegen tue ich mich auch so ein bisschen schwer, da so eine spezifische Empfehlung zu geben, weil dein Morgen mit Kind sieht halt anders aus. Ich hatte eine Klientin, mit der haben wir das dann nachher so gemacht, dass sie sagte, ich stehe einfach 10 Minuten eher auf, weil diese 10 Minuten, und wenn ich in denen einfach nur in Ruhe duschen gehen kann, bevor jemand da steht und...
Das ist aber schnell in 10 Minuten.
Mama! Sie hat gesagt, 10 Minuten reichen. So, ne? Dann habe ich da auch schon gewonnen.
Ja, ich glaube, das ist natürlich ein Struggle, wenn du nicht weißt, wann fangen diese 10 Minuten vorher an. Hm. Und also steht der Kleine.
Ihre Kinder waren auch schon etwas
oder
älter.
Um 6 Uhr, um 5.20 Uhr. Aber ich würde schon sagen, das ist bei uns sehr routiniert und das funktioniert auch sehr gut. Ich glaube, wir spielen uns da schon sehr gut ein, Laura und ich. Laura hat schon jeden Tag eigentlich eine Stunde, außer wenn die in die Krabbelgruppe fahren, wie heute Morgen. Aber die hat jeden Tag eine Stunde, weil ich eigentlich jeden Morgen mit der Kleinen für eine Stunde im Wald spazieren gehe, was ziemlich cool ist. Das nämlich direkt draußen sein und Schritte sammeln. Meine Schritte sind von, ich sag's ganz leise, 3.000 am Tag auf 13, 14, 15.000 am Tag hochgegangen. Was tatsächlich schon ein deutlicher Unterschied ist. Aber ja, ich glaube, das ist oft gar nicht so simpel mit diesem früh aufstehen, weil das bedeutet auch, man muss deutlich früher wieder ins Bett gehen abends. Mit Kids hast du dann aber gar keine Zeit zu zweit.
Ja.
Und dann ist bei dieser Herdplatte nämlich knallrot dieses Familien, oder nee, das gar nicht, nicht mehr dieses Familiending, sondern du hast es eben als Arbeitszeit eingestuft sogar.
Ja, sind einfach alles komplett hochgedreht.
Du gibst jemand anderem irgendwie, versuchst jemand anderem Energie zu geben, was kurzfristig, oder was heißt kurzfristig, auch mittel- oder langfristig ja natürlich eine trotzdem schöne Sache ist, die einen aber trotzdem natürlich auslaugt. Und das ist aber eine Sache, die man bewusst wählt natürlich, ein Kind zu bekommen, auch wenn man ums Verrecken keine Ahnung hat, was das bedeutet, bevor man ein Kind hat, so, ja. Aber trotzdem ist so morgens aufzuwachen und das Erste, was man macht, seine Mail zu checken, ist auch eine bewusste Entscheidung, aber ist eine Entscheidung, die man halt sein lassen könnte. Du kannst halt nicht deinem Kind sagen, schlaf mal 20 Minuten länger einfach. Genau. Digga, bleib mal liegen, ich geh jetzt mal in Ruhe duschen. Ja, ich mache noch ein paar Kniebeugen. So, das kannst du halt nicht machen. Und ich glaube schon, es ist aber zu simpel dargestellt, dass es eine bewusste Entscheidung, das ist so, als würde ich halt sagen, ja, Rauchen ist eine bewusste Entscheidung. Geh halt einfach keine Zigaretten mehr kaufen. Das sage ich ja so salopp ganz oft. Ist halt, ja, sich einen positiven Benefit durch Sport zu kriegen, ist, du musst aktiv eine Stunde am Tag Sport machen. Bei Rauchen musst du halt einfach nur aufhören, etwas Aktives zu tun. Also du musst halt weniger machen als vorher. Es ist halt eigentlich sogar, du musst nirgendwo hinfahren und Zigaretten kaufen. So, du musst einfach nur aufhören damit.
Und trotzdem ist es zu einfach.
Aber klar, gegriffen. Es ist natürlich viel zu einfach gegriffen und Sucht und Dopamin und schieß mich tot und so. Und ich glaube de facto, dass dieses mediale Social-Media-Ding, Apps, die sind alle, oder ein Großteil, ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, aber ein Großteil ist ja darauf programmiert, einen gewisserweise abhängig zu machen. Und der nächste Dopamin-Kick und der nächste und jetzt brauchst du den nächsten Hook und du brauchst den nächsten Moment, der dich dann wieder vom Scroll abbringt, damit du wieder in die nächste Loop reinkommst und wieder das nächste und du bist schon wie so ein bisschen gefangen. Ich merke das ja selber. Ich nehme mittlerweile mein Handy und ja, ich sag's jetzt ganz erlaubt, nicht mehr mit auf Toilette, weil ich sonst einfach 25 Minuten später quasi wach werde und denke
oh,
und dann
shit.
Irgendwann von draußen nur bist du bald mal fertig? Hallo. Und ich denke so, schon wieder. Und denkst so, nein.
Ja, also mir passiert das auch schnell, dass ich irgendwo stehe oder so. Sei es nur an der Ampel. Und zack, habe ich mein Handy in der Hand.
Aber an der Ampel beim Stehen oder im Auto?
Am Stehen, wenn ich laufe, nicht am Auto. Mhm. Ja, ich bin gestern nämlich noch durch die Stadt gelaufen. Und da ist es mir wieder passiert, dass ich an der Ampel stand. Und dann wartest du halt. Zack, hast du das Ding in der Hand. Und dann denkst du so, okay, warum eigentlich?
Solange du nicht gehst und dann plötzlich gegen die Ampel läufst. Weil
das
du
ist mir noch nicht passiert.
Aber das gibt's ja auch tatsächlich. Also wir haben irgendwie dieses bewusste oder unbewusste Social Media zum Handy greifen Ding. Wir haben was mit gesundem, ich versuch mal gesundem Lifestyle, also Ernährungsthema hatten wir kurz.
Nährstoffe ist jetzt ein super individuelles Thema, da können wir jetzt 2 Stunden drüber reden. Dieses Trinken morgens haben wir gehabt. Wie ist es mit Bewegung?
Ich bin jetzt sehr biased, was Bewegung am Morgen angeht, weil ich halt immer sofort mit dem Hund rausgehe und eigentlich direkt danach dann zum Sport. Wenn du die Möglichkeit hast, das morgens einzubinden, würde ich dir auch empfehlen, das zu machen. Aber generell einfach mehr in Bewegung zu kommen. Und einfach mal schaut, vor allen Dingen, wenn du einen Bürojob hast. In der Regel gehst du dann ja nur von zu Hause ins Auto, ins Büro. Vielleicht gehst du in der Mittagsrunde noch eine kleine Runde spazieren und dann fährst du wieder zurück. Und dann müsste ich ja noch mal aktiv mich ins Fitnessstudio begeben oder sonst wohin. So. Und ich habe es vorhin schon mal so im Nebensatz erwähnt, das Gehirn verarbeitet Dinge im Laufen einfach ganz anders als in der Bewegung, als im Sitzen. Und deswegen finde ich das auch, oder es war auch immer, als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, eine meiner absoluten Lieblingsdinge, mit den Klienten einfach spazieren zu gehen. Weil da viel mehr bei rumkommt, als wenn wir uns einfach nur so gegenüber sitzen und unterhalten. Weil in der Bewegung, Emotion, Energy in Motion, da kommt auch im Gehirn viel in Bewegung. Und jetzt mal unabhängig von den körperlichen, gesundheitlichen Faktoren bei Bewegung, aber auch psychisch und emotional ist Bewegung einfach unglaublich wertvoll.
Bei mir hat sich jetzt eine Frage im Kopf festgezurrt. Glaubst du, Emotion kommt wirklich von Motion? Oder Motion von Emotion?
Weiß ich nicht, aber ich finde das Bild sehr schön.
Ja, ich kenne der Dr. Dommer, der sagt auch immer, Emotion comes from motion. Oder umgekehrt, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass das auch stark zusammen, oder was heißt glaube, das hängt auf jeden Fall stark zusammen. Aber würdest du sagen, das hat auch diesen kurzfristigen Benefit oder ist das eher was Langfristiges?
Ja. Auf jeden Fall. Also gerade, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, auch in der Ausbildung, wo wir eine sehr intensive Übung gemacht haben und ich habe mich als Versuchskaninchen dargestellt. Ich habe auch wirklich gemerkt, okay, es hat noch mal viel irgendwie in mir bewegt und meine Dozentin dann so guckte runter und sagte so, du hast ja Laufschuhe an, geh jetzt mal eine Runde raus und renn mal durch den Park. Und es hat halt auch geholfen.
Also in welchem Sinne geholfen?
Mit diesen intensiven negativen Emotionen klarzukommen.
Also in der Übung ging es um negative Emotionen vorher?
Nicht unbedingt, aber sie hat in mir sehr negative Emotionen hochgeholt. Und ich habe dann halt schon gemerkt, okay, das ist gerade irgendwie sehr, sehr intensiv und sehr schwer irgendwie. Und meinte sie dann auch direkt, hast ja Turnschuhe an, geh mal eine Runde rennen. Und ich mache das auch bis heute immer, wenn ich das Gefühl habe, ich habe so diese innere Unruhe, Anspannung oder einfach negative Emotionen. Ich setze das am liebsten in Bewegung um, weil mir das mit der Verarbeitung sehr hilft und ich auch die Erfahrung bei meinen Klientinnen gemacht habe, dass das immer in der Verarbeitung nochmal einen ganz positiven Beitrag hat. Ist das danach komplett gelöst? Nö, aber es hilft.
Es könnte ja jetzt aber auch theoretisch in diesem Kontext von Energiemangel, Erschöpfung, eigentlich noch mehr Energie kosten und damit mehr Stress auslösen, theoretisch. Was würdest du sagen, wann ist Bewegung eher Therapie und hilft im Verhältnis zu, wann ist Bewegung vielleicht sogar zu viel?
Dann gibt es keine pauschale Regel. Ich nenne das immer die 5-Minuten-Regel. Wenn du nicht weißt, ob es dir gut tut oder nicht, dann stell dir einen Wecker für 5 Minuten und geh für 5 Minuten spazieren. Wenn du danach weiterlaufen möchtest, weil du das Gefühl hast, es tut dir gut, dann mach das. Und wenn du denkst, oh mein Gott, das waren die schlimmsten 5 Minuten meines Lebens, Gott sei Dank hat dieser Wecker geklingelt, dann hör auf.
Da geht es aber jetzt um Bewegung im Sinne von Spazierengehen. Was wäre, wenn man jetzt Bewegung nicht auf Spazierengehen, sondern auf Sport beziehen würde?
Ich glaube, ich würde es da auch ähnlich handhaben. Ja.
Also 5 Minuten, 10, sowas in die Richtung.
Ja, es kommt ursprünglich aus der Prokrastinationsforschung, dass du so ein bisschen diese Hürde senkst und nicht dieses, oh, ich muss jetzt alles auf einmal machen, sondern ich mache erstmal 5 Minuten. Und du hast dann auch, selbst wenn du noch 5 Minuten aufhörst, ja mehr gemacht, als wenn du gar nichts gemacht hast. Aber das ist halt etwas, was ich Klientinnen mitgebe, wenn sie sagen, ja, ich weiß aber dann nicht immer, tut mir das dann gut oder nicht. Probier es aus. Stell dir den Timer auf 5 Minuten, geh spazieren, weiß ich nicht, mach zu Hause Kniebeugen. Wenn du danach das Gefühl hast, dir geht's besser und du möchtest weitermachen, dann mach das. Und wenn es halt die schlimmsten 5 Minuten deines Lebens war, dann hör auf.
Hat dir das Thema dieser 5 Minuten geholfen, das Buch zu schreiben?
Teilweise schon, ja.
Weil ich habe gerade, als du Prokrastination und so angeschnitten hast, habe ich direkt gedacht so, boah, das war voll mit dem Buch damals bei mir so. Wenn ich nicht 4 Stunden Zeit hatte, habe ich gar nicht erst angefangen. Und ganz oft war es aber so, dass wenn ich einfach angefangen habe und einfach drauf losgeschrieben habe, waren plötzlich 3,5 Stunden vergangen und ich habe gedacht so, wow, hätte ich jetzt, also ich brauchte halt immer so eine Zeit, um wieder reinzukommen irgendwo. Und da haben so 5, 10 Minuten geholfen. Und ganz oft habe ich halt irgendeinen Quatsch geschrieben am Anfang. Ich habe sogar mal angefangen am Anfang zu schreiben, das ist ein neues Kapitel, ich weiß gar nicht genau, worüber ich schreiben soll, aber ich fange jetzt einfach mal an, top, 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 top. Und plötzlich war ich halt irgendwie 14 Seiten weiter. So, natürlich dann nicht mit dem Quatsch vom Anfang, sondern mit sinnvollen Sachen. Aber bist du so mit dem Buch auch vorgegangen, oder?
Ich mache das generell gerne bei Dingen, wo ich das Gefühl habe, das überfordert mich vielleicht im ersten Moment so ein bisschen oder das wirkt wie so eine riesige Aufgabe. Unter anderem halt auch mit dem Buch, wenn ich da saß und dachte, oh, was fängst du denn jetzt an mit dem Kapitel? Huh? Schreib 5 Minuten was. Selbst wenn es Müll ist, dann hast du 5 Minuten was geschrieben. Und es ist so ein bisschen diese Blockade vor dem Anfang, das ist dann weg.
Jetzt habe ich mir das ja nicht ausgedacht mit diesen kurzfristigen Hilfen, sondern das ist ja ein Kapitel bei dir im Buch. Wenn wir so von diesen kurzfristigen Sachen weggehen und wir würden jetzt versuchen, über langfristige Dinge zu sprechen, also Dinge, die einem, wie du es nennst, über die Dauer hinweg helfen, was sind da so die größten Säulen, die man implementieren sollte?
Mich mit meinen inneren Antreibern und Anteilen auseinandersetzen. Das ist auch wirklich Arbeit und führt einen auch manchmal dann an die Stellen, wo man eigentlich nicht hingucken möchte, weil es kann auch schon mal wehtun. Und dann würde ich auch eigentlich jedem empfehlen, das nicht alleine zu machen, weil man sieht halt seine blinden Flecken nicht. Und wenn ich jemanden mit dabei habe, der mich da jetzt durchführt, sei das jetzt therapeutisch oder halt auch in einem Coaching-Kontext, vielleicht wenn die Person entsprechend ausgebildet ist, dann werde ich da so ein bisschen mit an die Hand genommen. Oder wir können dann auch mal an dem Punkt bleiben, wo es ein bisschen unangenehm ist, wie gerade aus der Situation mit meiner Dozentin. War auch super unangenehm für mich. Hätte ich da alleine hingucken wollen für mich? Nee, war halt scheiße. Aber auch genauso wertvoll. Und gerade wenn es um diese inneren Anteile, inneren Antreiber oder auch Glaubenssätze geht, also was ich auch für ein Bild von mir habe. Weil Glaubenssätze helfen mir ja auch, mich und meine Umwelt so ein bisschen zu strukturieren. Also so Bedienungsanleitung für die Welt mäßig. So ist die Welt und so bin ich.
Kannst du ein Beispiel machen?
Ja. ich hasse mündliche Prüfungen. Das ist das Schlimmste, was du mir antun kannst. Und ich habe mich auch immer, wenn es darum geht, quasi, ich habe allem und jedem erzählt, ich kann keine mündlichen Prüfungen machen. Es ist so, als hätte ich mich vorgestellt, so nach dem Motto, hi, ich bin Vanessa, ich kann keine mündlichen Prüfungen. Das war mein Bild von mir. Bis ich dann irgendwann auch für mich begriffen habe, ja klar kann ich das auch nicht, oder es ist so ein Riesending für mich, weil ich es ja auch mit zum Teil meiner Identität gemacht habe. Ich kann es halt einfach nicht. Aber vielleicht kann ich es auch einfach nur nicht, weil ich mir ständig sage, ich kann es nicht.
Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich würde sagen, mündliche Prüfungen waren immer die besten Prüfungen von allen tatsächlich. Boah, nee. Bei mir waren immer schriftlichen Prüfungen. War so bedingt. Ich habe lustige Anekdote, ich habe immer so, ich habe ja kein mega gutes Abi gemacht. Ich hatte super Noten in Biochemie, in Bio, in Chemie, in Sport und in Mathe, aber der Rest war mir ehrlicherweise ziemlich egal. Und ein so ein Fach, was mir ziemlich egal war, war Deutsch. Und das war so, ich war halt auch so, auch ich fand Spanisch super, es hat mir mega Spaß gemacht, bis zu dem Moment, wo dann in dem Fach die Themen kamen, die auch im Deutschunterricht kamen, sowas wie Interpretation und Analyse. Ich habe mal gesagt, ja, ich muss Spanisch abwählen, weil ich kann das im Deutschunterricht schon nicht. Ihr glaubst ja nicht, dass ich das jetzt in einer anderen Sprache kann. Also ja, ich kann das schon in Deutsch nicht, ja. Und dann hatte ich mündliche Abi-Prüfung in Deutsch und ich habe die beste mündliche Abi-Prüfung von der gesamten Schule gemacht, weil ich halt reden kann. Aber ich hatte, ja, ich habe mich auch vorbereitet und so, aber ich habe nie eine bessere Deutschnote als, glaube ich, eine 3 geschrieben. Vielleicht einmal eine 2 in meiner kompletten Schullaufbahn so, ja. Also nie, aber mündlich viel besser. Ich kann das nicht gut schreiben. Deswegen war für mich das Buch zu schreiben mega der Struggle. Ich glaube, ich habe das Buch echt 3 oder 4 Mal neu geschrieben. So, ah, weil krass. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber so in diesem Zuge, du hast dich ja, wenn du das erste Mal ein Buch schreibst, du entwickelst dich ja so krass weiter während des Schreibens, dass du dann, wenn du hinten angekommen bist, merkst, ja, der Anfang passt vorne jetzt neu, gar nicht mehr. Und so war das. Ich habe immer wieder vorne angefangen und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt reicht's. Jetzt, wir machen das ist nicht nochmal 8-mal neu. Und es ist amüsant, dass du das mit der München-Prüfung ansprichst, weil bei mir wäre das genau das Gegenteil. Aber glaubst du, wenn du dir jetzt sagen würdest, du kannst München-Prüfung, glaubst du, deine Ergebnisse würden besser werden?
Ich kann mir zumindest sagen, ich kann es noch nicht. Aber ich schließe ja damit schon mit diesem, ich kann das nicht. Ich schließe damit ja schon komplett aus, dass ich darin auch besser werden könnte.
Ja. Ja, also es ist was du dir selber wieder sagst, theoretisch, ne?
Ja.
Und was dann irgendwie unterbewusst in dir verankert ist. Ja, ich kann halt keine Münchenprüfung.
Und dann gehe ich halt mit noch mehr Anspannung und noch mehr Panik da rein und natürlich kriege ich dann einen Blackout. Aber ich erlaube ja auch irgendwie gar kein anderes Outcome dadurch. Oder sowas, ich glaube, so allgemeine Sachen wie Indianer kennt keinen Schmerz oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen sind ja auch irgendwie Glaubenssätze, die so weitergegeben werden. Was sollen denn bloß die Nachbarn denken? Ist auch so ein Ding. Das sind so Sachen, die haben wir alle irgendwie gehört. Und die uns auch alle irgendwo ein Stück weit prägen. Also ich habe zum Beispiel besser haben als brauchen.
Boah, das sage ich voll oft. Ja. Besser haben als brauchen. Ja, das sage ich echt voll oft.
Und ich merke das ganz oft, dass ich so besser haben als brauchen.
Ja, aber ist es nicht auch so?
Ich finde schon, aber also manchmal merke ich auch, dass es mich irgendwo blockiert. Weil ich dann Angst vor Verlust habe.
Das musst du mir jetzt erklären.
Also ich habe das vor allem, wenn es ums Thema Geld geht.
Also besser Geld haben als brauchen?
Ja.
Okay, und wo ist da jetzt die Verlustangst?
Das Geld, also investieren, Geld loslassen, boah, ganz schwierig für mich. Ganz, ganz schwierig.
Aber weil du dir nicht sicher bist, dass es mehr wird oder weil du einfach Angst hast, dann irgendwann gar nichts mehr zu haben und dann da zu stehen und nicht zu wissen. Ja.
Und daran hängt auch noch der zweite Teil, dass halt, das ist nicht so dieser eine Satz, aber für mich ist Geld verdienen kommt immer, das ist wie so ein Krampf irgendwie. Also das, was ich
verdiene. Aber du bist dir selber bewusst, dass es Quatsch ist.
Ja, ja, total. Aber das ist so das.
Also nur, um es ganz kurz zusammenzufassen, wir kennen uns jetzt ja seit ein paar Jahren. Also damals hast du kein Buch geschrieben, du hast nicht wir gesagt, weil du überhaupt kein Coaching in Anführungsstrichen hattest. Du, also es ist ja völlig absurd. Nehmen wir jetzt mal an, du investierst jetzt dein Geld und das wäre weg morgen. Du wüsstest ja übermorgen, wie du genau das, was du dir jetzt aufgebaut hast, nochmal machst, weil du hast es ja schon mal gemacht.
Ich glaube, ich würde aber trotzdem erstmal eine Woche Panik haben.
Ja, das ist ja auch okay.
Und nur heulen.
Ja, also Angst zu haben ist ja auch was Menschliches, das ist ja auch okay. Also es wäre jetzt ungelogen, dass man es geht ja auch, glaube ich, nicht darum, gar keine Angst zu haben. Also ich habe auch Angst vor vielen Dingen. Ich hatte letzte Woche eine Darmspiegelung und ich hatte mega Panik davor. Ich fand es mega kacke. Ich wollte das nicht. Ich wollte keinen Schlauch in den Hintern und auch keinen Schlauch in den Mund geschoben bekommen. Aber davor hatte ich gar keinen Schiss, sondern ich hatte Schiss vor der Narkose. So, weil ich gebe das Bewusstsein an jemand anderen, ich krieg nichts mit, wache ich wieder auf. Ja, ich bin schon operiert worden, ich habe Finger, Knochen, bla 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 gebrochen und so. Ich habe schon OPs gehabt und so. Das ist aber schon echt lange her. Da war ich noch nicht Arzt und Co. Das ist schon, ich hatte echt Angst davor. Und dann war so, Instagram-Algorithmus hat mir einen Tag vorher, so als hätte er irgendwo mitbekommen, dass ich eine Magenspiegelung bekomme, mir so ein Video von so einem Psychologen in mein Feed reingespült, der, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau Wort für Wort so bekomme, der gesagt hat, Angst haben ist das Tor zur Veränderung. Weil wenn ich Angst habe und schwitzige Hände bekomme und ich gehe in diese Situation rein und ich begebe mich in die Situation, mache das, wovor ich Angst habe, wachse darüber hinaus, dann habe ich Veränderung für mich herbeigeführt. Und das hat mir in dem Moment tatsächlich echt voll geholfen, weil ich in dem Moment dann so gedacht habe, krass, Angst ist ja was voll Positives eigentlich in dem Moment und realistisch. Du hast schon vor 20.000 Sachen wahrscheinlich Angst gehabt. Und
total.
Vor ganz vielen anderen Sachen auch noch und ich auch schon und irgendwie sind wir da drüber. Und jetzt hat man keine Angst mehr vor den Sachen. Also Spinnen würde ich da jetzt außen vor nehmen. Ja, ich habe keine Angst vor Spinnen, aber ich finde Spinnen schon echt pervers ekelhaft. So, ja.
Kommt drauf an, wie groß die ist.
Ja, genau. Also ich rede jetzt nicht von so kleinen Dingern, die man in die Hand nehmen kann, aber schon sowas hier, also das brauche ich jetzt nicht irgendwie zu Hause. Ja. Aber ich glaube schon, dass so Angst was ist, was man auch positiv wahrnehmen kann, weil es eben für Veränderung steht.
Total. Und wenn ich aber weiß, was mir Angst macht oder wo ich diese Blockade habe, das mit dem Geld beispielsweise, das ist mir auch erst Anfang des Jahres so wirklich klar geworden. Weil wenn ich mir so mein Spar- und Ausgebeverhalten neben das von meinem Mann stelle, sind wir wie Tag und Nacht da an der Stelle. Das hat mich aber gleichzeitig wieder unter Druck gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss aber da auch, ich muss so ein bisschen auf ihn aufpassen irgendwie.
Aber er gibt mehr Geld aus dazu.
Ja.
Weißt du, welches Buch du dir kaufst im Nachgang? Es gibt ein Buch, das steht irgendwo hier im Regal, das heißt Die with Zero.
Ja.
Das solltest du dir
das
mal
ist,
durchlesen.
Das ist mein, das habe ich mir auch ohne Spaß, also nicht das Buch jetzt, aber das ist so mein Ding für den Rest des Jahres, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte, weil ich ganz oft merke, das blockiert mich in vielem, in meinem Privatleben, aber halt auch in meinem Business, dass ich halt mich super lange davor scheue, irgendwie in was zu investieren und 5000 Mal drüber nachdenke und viel mehr Panik habe, als eigentlich nötig wäre. Und das möchte ich für mich nicht mehr. Jetzt ist es natürlich bei meinen Klientinnen nicht unbedingt dieses finanzielle Thema, aber halt andere Blockaden, innere Einstellungen, Glaubenssätze, die immer dafür sorgen, dass ich mich halt irgendwie unter Druck setze oder dass so dieser innere Stressmodus einfach anspringt. Und wenn ich das nicht identifiziere und mit der Angst quasi arbeite, und in der systemischen Therapie gibt man diesen inneren Anteilen halt ganz gerne ein Gesicht, weil du dann noch ein bisschen mehr Abstand dazu hast. Dann ist es halt nicht dein Gedanke, sondern der Gedanke der Angst. Und ich sage auch immer ganz gerne, diese Emotionsanteile, die geben halt einen Scheiß auf Logik, weil du weißt, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und trotzdem ist ja aber die Emotion da. Die musst du es fühlen. Deswegen musst du das, und da sind wir wieder bei dem, was du gesehen hast dann, du musst da reingehen in die Situation, du musst das machen, du musst das überleben und feststellen, ach guck mal, die Welt geht ja gar nicht in Flammen auf, wenn ich das mache. Und erst dann kommt es halt auch bei deinen Emotionen an. Und der erste Teil, einer meiner Dozenten hat immer gesagt, das sind so diese Erklärbären. Die können dir, wann das angefangen hat, wieso das angefangen hat, welches Ereignis wann dazu geführt hat, dass sie das und das entwickelt haben und wieso sie das jetzt machen. Das ist aber alles auf der Logikebene. Das hat nichts mit Emotionen zu tun. Und ich bin auch so ein Mensch. Ich habe auch Anfang des Jahres bin ich auch zu einer meiner Dozentinnen gegangen und habe gesagt, ey, das ist ein Thema, da möchte ich gerne dran arbeiten. Ich merke einfach, das stört mich. 2 Stunden saß ich bei der. Und die hat mich so lange nicht gehen lassen, bis ich geheult habe. Ich dachte, ist mir egal, ob wir jetzt noch eine Stunde hier sitzen oder nicht. Du verlässt diesen Raum erst, wenn ich irgendeine Emotion von dir sehe. Und ich wollte es ja. Und trotzdem fiel es mir so schwer, da dran zu kommen. Und deswegen ist es so wichtig, da jemanden mit dabei zu haben, der dich dann auch mal so ein bisschen in diese unangenehme Ecke drängt.
Ist vielleicht aber natürlich auch bei dir jetzt so, weil du ja viele Sachen davon verstehst, weißt, wie es geht, kennst die Techniken und Co. Ich glaube, das ist für mich auch deutlich schwieriger, einem Mediziner oder Arzt oder wie auch immer zu vertrauen oder in Sachen reinzugehen, als jemanden, der dieses Fachwissen nicht hat, weil man halt einfach einen Großteil davon selber kennt und versteht. Und selbst wenn man an viele Dinge davon jetzt emotional oder wie auch immer ran will, nur weil man ein guter Therapeut ist, heißt das nicht, dass man auch ein guter Patient ist. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja? Also es gehören immer zwei dazu am Ende des Tages.
Ja,
ne?
Und nur weil ich es weiß, heißt das auch nicht automatisch, dass ich es besser kann.
Safe. Das ist ja das Tragische an Social Media mittlerweile, weil so viele Leute, und ich will da jetzt niemandem mit so nahe treten, aber ganz viele Leute helfen sich selber, was ja voll gut ist. Oder Leute gehen jetzt, sagen wir jetzt, jemand kommt zu dir, arbeitet mit der Schöpfung, liest erst dein Buch, arbeitet dann noch mit dir mental persönlich zusammen oder mit dir und deiner Kollegin und geht am Ende raus, macht einen Instagram-Kanal und redet ganz viel über seine Erfahrungen, seine Lebensgeschichte und alles super, was sich verändert hat. Ist toll, aber ist auch echt ein Problem. Weil dann nur das abgebildet wird, was dieser Person am Ende des Tages hilft. Und nur weil du ein guter Patient bist, der gut Dinge umgesetzt hat, bist du jetzt nicht plötzlich der Coach, der irgendwem helfen sollte, weil du halt wahrscheinlich trotzdem nur die eine Sache kannst, die jemand anders mit dir gemacht hat. Es sei denn, du bildest dich dann noch irgendwo weiter und Co. Klar, das machen natürlich auch viele. Trotz alledem denken ganz viele Leute, weil sie halt irgendwie Leistungssportler sind, sind sie jetzt der beste Trainer. Das sind halt zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. So, ja, und nur weil der Trainer mit dir Taktik B gemacht hat, heißt das nicht, dass die anderen 40 Leute vielleicht Taktik C, D, E, F, G, H, I und J bräuchten, die du gar nicht kennst, weil du denkst ja, Taktik B ist die einzige Variante, die sinnvoll ist, weil du die ja durchgemacht hast. Und das ist ein Riesending, finde ich mittlerweile bei Social Media. Jeder denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ehrlicherweise, die Leute, die wirklich Ahnung haben, sagen oft einfach, dass sie es gar nicht genau wissen. Das macht es auch wieder mega kompliziert. Und ich glaube, in dieser mentalen Schiene, wo man ja viel weniger messen kann, jetzt auf der psychischen Ebene, außer mit Fragebögen und sowas alles, ja, aber es ist trotzdem was anderes, als wenn du schwarz auf weiß ein Ferritin von 30 siehst, so, ist das ja noch viel schwammiger. So, das verschwimmt ja alles so in sich. Es gibt ja keine ganz, ganz, ganz klaren Richtlinien und vor allem sehr wenig Diagnostik, die man vernünftig, also klar gibt es da sehr viel Diagnostik, die man machen kann, aber jetzt wenig Diagnostik, die auch der Endkunde dann so checkt und versteht am Ende des Tages. Wir sind jetzt 1:11 dran. Ich würde sagen, also schon sehr lange. Wir haben jetzt auf jeden Fall 2 Learnings. Das erste ist, du liest Bill Perkins' Die with Zero.
Das muss ich mir nachher noch aufschreiben.
Absolut.
Zu Hause habe ich es vergessen.
Das schicke ich dir. Und alle, die zugehört haben, die lesen ab jetzt dann Vanessa Salzberg. Das, ne, muss ich richtig sagen, wo du jetzt ja anders heißt, als ich das die letzten 5 Jahre gewohnt bin. Nämlich lesen die Vanessa Salzberg Nebel im Kopf und Blei in den Knochen, korrekt?
Ja.
Dann würde ich sagen, die letzten Worte gehören dir und alle anderen Routinen, Hacks, wobei du das nicht so nennst, könnt ihr euch im Buch anschauen. Und ich würde sagen, fleißig das Buch holen, fleißig Vanessa vor allen Dingen Feedback geben. Das hilft beim ersten Buch sehr.
Immer gerne, ja.
Ich hätte mir das deutlich mehr gewünscht am Anfang, auch wenn man dann nichts mehr ändern kann, weil es ja schon gedruckt. Trotzdem hilft es, falls man das Ganze irgendwie nochmal neu auflegen will oder nochmal neues Buch macht. Aber die letzten Worte gehören dir.
Puh, was sage ich denn? Danke. Danke für die Einladung. Danke, dass wir gesprochen haben. Ich habe es dir im Vorfeld schon gesagt, es war, glaube ich, der Podcast, der mich am nervösesten gemacht hat erstmal.
Dabei bin ich eigentlich sehr nett, aber ja.
Das weiß ich. Aber dir auch das Buch zu geben, war für mich so ein bisschen wie Thesis abgeben. Und ich seit, wann habe ich dir geschickt? Samstag oder so. Hab ich die ganze Zeit da immer gesessen. Hab so, das ist so wie, als wenn du auf eine Note wartest irgendwie.
Also eine Note kann ich dir jetzt nicht geben, weil ich habe es mir jetzt nicht so von dieser Lehrerperspektive aus angeguckt. Aber ich muss sagen, ich war über das Inhaltsverzeichnis. Und klar, ich habe natürlich einige Sachen gelesen, sonst hätte ich das ja nicht rausschreiben können alles. Ich war sehr überrascht, wie smart es aufgebaut ist, mit dem ganzen Thema das zu verstehen. Dann eben genau diese, was hilft dir sofort und was hilft dir auf Dauer. Ich glaube, das ist was sehr praktikabel ist für den Menschen, der das liest und das sehr gut in seinen Alltag implementieren kann. Wir haben eben schon gesagt, Tabellen sind hinten drin und Co. zum Thema Blutwerte. Also auch da hat man wieder eine gute Möglichkeit mitzuarbeiten. Aber ja, ich war tatsächlich über das Inhaltsverzeichnis sehr überrascht. Also ich fand das sehr smart. Also jetzt nicht, dass ich gedacht hätte, du machst das nicht gut, das nicht. Aber ich fand das, weil weißt du, ich glaube, das ist gerade so in diesem Medizin-Gesundheitsbereich ein großes Problem, was wir haben, dass wir so viel Wissen haben, dass wir das sehr schwierig anwendbar, sexy und gut für den Endkunden machen können. Und deswegen dieses Runterbrechen, das zu erklären, womit hängt das zusammen und dann, hey, jetzt hast du hier 40 Seiten, mit denen kannst du sofort dir helfen und danach, so baust du dann danach aber das langfristige Fundament, beziehungsweise hilft dir eben auf Dauer weiter. Das fand ich ziemlich smart. Ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen tatsächlich. Vielleicht klaust du dir aber für ein anderes, ein neues Buch oder so. Aber es ist, also ich fand es ziemlich gut. Ich werde es auf jeden Fall jetzt in Ruhe einmal lesen. Wobei ich ja zugeben muss, ich hasse es, PDFs oder sowas zu lesen oder ein E-Book. Du, das ist so.
Noch die, wenn ich die habe, kriegst du auch eine Kopie.
Krise, so, ja. Das irgendwie am iPad so zu sitzen und durchzuscrollen, da bin ich, ne, da fange ich dann an zu prokrastinieren. Da mache ich dann 16 andere Sachen. Ich kann nicht gut darin lernen. Ich bin noch so alte Schule, hatte kein Handy früher. Ich muss einen Textmarker in der Hand haben und markieren und meine Notizen machen.
Wenn du das in der Hand hast, aber ich hätte. Wie gesagt, ich habe selber noch keine Kopie gerade, sonst hätte ich sie dir mitgebracht, aber.
Also Humboldt Verlag in dem Sinne, beim nächsten Mal auf jeden Fall bitte den Leuten zumindest mal einen Dummy zur Verfügung stellen oder auch vielleicht der Autorin einfach die Bücher schon mal 2-3 Wochen vorher geben, damit man die Bücher schon in der Hand hat, wenn man die Promo für das Buch macht. Okay, Vanessa, schön, dass du da warst. Schön, dass du dich der mündlichen Prüfung dann doch ausgesetzt hast. Ich finde, du hast das sehr plausibel gemacht.
Mein 15-jähriges Ich wäre sehr stolz, wenn sie mich jetzt hier sitzen sieht und reden hört.
Dein verheiratetes älteres Ich darf auch sehr stolz sein.
Ist sie auch.
Wunderbar. Vanessa, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und wir verlinken natürlich alles unten. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.